Aber wenn Sie, darf ich Sie was fragen?
Ja.
Sie sind doch Österreicher, nicht? Können Sie mir erklären, warum die Österreicher bei dieser Olympiade irgendwie so gar nicht gewinnen?
Das kann ich Ihnen sagen. Weil man bei der Olympiade nichts gewinnen kann.
Nicht?
Na, Olympiade ist nämlich der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Das sind keine Wettkämpfe.
Für mich sind das Spitzfindigkeiten.
Das sind keine Spitzfindigkeiten, das ist Humanismus, sowas weiß man.
Komfort Nummer 223, Streiland. Hallo und herzlich willkommen zum 223. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 20. August 2010, aufgenommen habe.
It is 13:57.
Was vor allem daran liegt, dass der Rauchmeldeinstallationsfritze sich letzten Freitag angekündigt hat und auf den ich dann erst noch warten musste. Deswegen gibt es eine Aufnahme sogar mal wieder als Drinnenaufnahme. Das habe ich jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. 3,5 fast schon. Ja, aber das Intro ist Neues aus der Anstalt 32. Und der Mann hat ja recht. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt Humanismus ist, aber recht hat er. Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen mal gewesen. So, Intro erklärt. So, was es ansonsten hier gibt, ist die übliche Dreiteilung. 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, Space mit Mafia-Meldungen. Noch nicht mit dabei ist die Meldung, dass die Mafia jetzt Netzneutralität versteht, als da dürfen aber keine bösen Inhalte drin verteilt werden. Das werde ich dann noch gebührend würdigen nächste Woche vielleicht. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 2 Politik, die 2. Hälfte für diese Woche. Den ersten Teil, den ich dann draußen aufnehmen konnte. In dem sich vor allen Dingen eine Zensurecke versteckt und noch ein paar weitere Meldungen. Also mehr. 21 Grad, sonnig, milde Grüße. Die 21, die fühlen sich an wie 21 oder 23. Je nachdem, welche Anwendung ich frage. Wind macht irgendwas zwischen 15 und 19 km/h aus dem South. Und hier ist übrigens die Haltestelle verlegt. Nach wohin denn? Aha. Nirgendwohin. Wie auch immer, da bin ich jedenfalls wieder, nachdem gerade der Rauchmeldeinstallationsfritze da war und auch eine Begründung hatte, warum er denn jetzt kommt. Nämlich, die hatten vor einem Jahr gar keine Geräte, dann haben sie zum Jahreswechsel nur wenige Geräte bekommen und haben dann jetzt irgendwie genügend Geräte bekommen. Und mussten die aber bis zum 31.12. installieren. Nachdem die Heizungsablesefritzen bei mir allerdings regelmäßig im Dezember reingeschneit sind, hätte man das eigentlich auch wirklich zusammenlegen können. Nun ja, wie auch immer, da bin ich jedenfalls wieder. Mit einer Aufnahme, die ich eben schon mal angefangen hatte. Ah, also der Bus wäre sogar gefahren. Würde mich mal interessieren, wo dann die Gegenrichtung lang fährt, aber das kann ich ja gleich auch ausprobieren. Ja, da bin ich jedenfalls wieder mit Wikischutz. Die Meldung hatten wir ja letzte Woche, dass WikiLeaks in Schweden nicht dem Zeugenschutzregelungen unterliegen würde, weil sie sich da nicht um eine Genehmigung bemüht hätten. Dann hat Fefe am Sonntag die Meldung gehabt, dass Julian Assange jetzt fürs schwedische Aftonbladet schreibt und damit den Quellenschutz der schwedischen Gesetze aktivieren würde. Was dann bei mir erstmal die Frage aufgebracht hat, wie den Quellenschutz kann man aktivieren, wenn man nur einmal irgendwie, wenn man halt für eine Zeitung schreibt? Hä? Und wieso soll dann WikiLeaks als Organisation den Quellenschutz damit aktivieren? Also so richtig eingeleuchtet hat mir das alles noch nicht, aber brr. Wie auch immer. Das wird noch spannend. Da hinten ist nämlich wirklich eine Baustelle. Nun ja. So, dann gab es ein paar Zensurmeldungen. Als erstes gab es mal die Propagandameldung in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von einem Stefan Tomik, der wohl in den Zensurdebatten schon dadurch aufgefallen ist, dass er insbesondere für selbige war. Das sind nämlich der ECO angeblich Ergebnisse verheimlichen würde, dass sie nämlich versucht hätten, Seiten zu löschen und das aber überhaupt nicht geklappt hätte. 63% der Seiten, die sie hätten versuchen wollen zu löschen, die wären aber nicht gelöscht worden. Und löschen würde also gar nicht funktionieren, war so die Meldung, die dann da rumlag. Wo ich mich dann gefragt habe, was wird das, wenn es fertig ist? Gut, das frage ich mich bei dem Wagen da vorne auch, aber lass die Dinger doch einfach auf die Straße fallen, das macht dann großen Spaß. Kommt da nämlich ein Auto und dann klonk, hat es keine Reifen mehr. Jetzt haben wir übrigens 12.15 Uhr. Und also jedenfalls der Tomik da, der faselt was von massiven Problemen, die es da gäbe oder gegeben hätte. Und bla und Fasel und Inhob würde die ja alle verheimlichen. Klonk. Halteverbot, ja, das hindert die Pfeifen von der Baustelle bei uns vorm Haus auch nicht. Die stellen sich auch voll in die Feuerwehreinfahrt. Wenn man sie dann anspricht, ja, aber ich stehe hier nur 5 Minuten. Das ist ein Halteverbot, da stehst du gar nicht. Aber ja. Hat er sich dann da also zusammengeschrieben, so ja, ECO hätte die Ergebnisse eines Experiments verheimlicht, wo irgendwie völlig offen ist, was denn dann eigentlich der Faktenkern dahinter ist. Und nun ja, jemand, der in der Vergangenheit dadurch aufgefallen ist, dass er Zensurpropaganda gemacht hat, dem traue ich halt auch nicht weiter, als ich ihn werfen kann. Also genau genommen traue ich dem gar nicht, weil ich versuche gar nicht erst, den zu werfen. Ich hoffe ja bloß, dass mein Stückchen Weltweg hier noch erreichbar ist. Da wollte ich nämlich hin. Dem Artikel nach bekommt Inhob Hinweise auf inkriminierte Seiten und leitet diese an Partner-Hotlines in den betreffenden Staaten weiter. Dort werden die Hinweise an die lokale Polizei gegeben, die jedoch nichts macht. Da gab es auch noch irgendwie so die Behauptung, in manchen Staaten gibt es überhaupt nur 3 Polizisten, die dazu in der Lage wären, irgendetwas zu tun. Was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, dass vielleicht auch das Bundeskriminelle Amt, wenn es sich darauf versteift, sich nicht an die Provider zu wenden, sondern nur an die Polizeien, vielleicht eventuell möglicherweise ein Problem haben könnte. Ah, der will hier lang. Ich kann mich hier draufstellen. Kann er nämlich nicht lang. Na, also im Wesentlichen wirft das halt die Frage auf, was zum Kuck soll das eigentlich werden, wenn es fertig ist. Na, also die Propaganda. Ja, aber löschen, das funktioniert ja gar nicht. Aha, so. Komisch. Ich habe da auch anderes gehört. Aus vielen anderen Experimenten waren die alle gelogen. Ist das das, was ihr behaupten wollt? Oder was wollt ihr eigentlich aussagen? Na, also, ja. Da kann man also im Kern kann man sich also einfach mal festhalten. Ja, es gibt Probleme, wenn man sich nur an die Polizei wendet, weil die Polizei braucht einfach zu lange, wenn sie denn überhaupt ihren Hintern mal in die Höhe kriegt. Ja, das durfte allerdings vorher auch schon bekannt sein, von daher frage ich mich, ist da irgendwo ein Nachrichtengehalt in der Meldung drin oder war es das auch schon wieder? Im Regelfall würde ich mal behaupten, das war es eigentlich auch schon wieder, weil Nachricht ist da nicht wirklich drin. Habe ich nämlich auch keine Straße mehr. Nachrichtengehalt ist da irgendwie relativ gering. Plus die Frage, die da auch immer noch nicht beantwortet wird von der Meldung. Was für Seiten waren das denn? Was sollte denn da gelöscht werden? Na, das gibt ja, im Zugangserschwerungsgesetz gibt es die Referenz, die sich auf den Paragraph 184b Kinderpornografie bezieht. Das heißt schon, alles, was irgendwie nur unter 184c Jugendpornografie viele, ist vom Zensursollergesetz schon mal gar nicht abgedeckt. So, dann ist noch die Frage Kinderpornografie. Was genau meint denn jetzt Kinderpornografie? 184b ist da so ein bisschen offen für Interpretationen, als da nämlich ja auch Texte, Comics, sonst was mit reinfällt. Also Sachen, die eben nicht eine Dokumentation stattgefunden habenden Missbrauchs darstellen. Wo eben der deutsche Gesetzgeber im Gegensatz zu manch anderen Gesetzgebern der Meinung ist, dass das aber auch böse sei und deswegen auch verboten gehöre. Na, und wenn man dann so eine Sachen löschen will, dann wird das halt im Ausland schwierig, weil da gibt es da keine gesetzliche Grundlage, aufgrund der man das überhaupt löschen lassen kann. Na, weil zeigt halt keine realistisch stattgefunden habenden Tätigkeiten und ist damit eben nicht Missbrauchsdokumentation, bei der nach 5 Minuten die 3-jährigen Kinder sterben, wie Zensursler ja immer gerne in der Presse verbreitet hat. Aber ja. Na, also im Wesentlichen lässt sich da festhalten, die Propagandamaßnahmen haben wieder angefangen. Was dann irgendwie die Vermutung nahelegt, dass sich das Ende der Evaluationsperiode nähern könnte und die christlich zensierende Union dann aber auf ihre Zensurinfrastruktur bestehen wollen könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Ist ja auch völlig abwegig. Sowas haben die doch noch nie gemacht. Na? Dann gab es eine Reaktion vom ECO. Die haben im Wesentlichen den Aussagen mal direkt widersprochen. Weil mit der Stellungnahme möchte man einige unrichtige Behauptungen korrigieren. Die Behauptung, ECO habe mit dem Experiment die Wirksamkeit von Löschen statt Sperren beweisen wollen und die unbefriedigenden Ergebnisse verschwiegen, sei so nicht richtig. Richtig sei, die ECO-Beschwerdestelle hat im vergangenen Sommer, also vor einem Jahr, 144 Fälle kinderpornografischer Inhalte entweder direkt an die zuständigen Provider herangetragen oder eine Inhope-Partner-Hotline informiert. Dies erfolgte vor dem Hintergrund der Diskussionen um das Zugangserschwerungsgesetz. Hierbei war es für uns nicht nachvollziehbar, warum es bei international geächteten und strafbaren Inhalten scheinbar nicht möglich sein soll, diese zu löschen und damit effektiv und nachhaltig aus dem Internet zu entfernen. Ziel war, Verbesserungspotenziale zu erkennen. Die Nachbereitung der Untersuchung hat gezeigt, wo im Frühjahr und Sommer 2009 rechtliche Hürden oder Verfahrensprobleme bei der internationalen Zusammenarbeit die schnelle Löschung erschwerten. Auf Basis der Erkenntnisse konnten in vielen Ländern bis heute deutliche Verbesserungen bei der schnellen Löschung kinderpornografischer Inhalte erzielt werden. So, und dann haben sie auch noch die Behauptung zurückgewiesen, dass sie ja gar nicht effizient arbeiten würden, ne, weil sie haben halt in einigen Ländern sich an die Polizei gewandt. Wenn die Polizei da den Arsch nicht in die Höhe bekommt, dann hat das aber mit den Meldungen erstmal nur sehr begrenzt, nämlich gar nicht zu tun. Von daher, ja. Außerdem ist Inhope lediglich ein internationaler Dachverband der nationalen Beschwerdestellen für rechtswidrige Inhalte wie beispielsweise Kinderpornografie, unterstützt den Informationsaustausch zwischen den Beschwerdestellen durch Festlegung von Mindeststandards im Rahmen von Best Practices und durch die Durchführung von Trainings. Für Beschwerdestellenmitarbeiter darf aber selbst überhaupt nicht tätig werden, um Inhalte zu beseitigen. Ne, die löschen nicht, die melden nur. Ich glaube, hier muss ich lang. Ist auch ein Wald, wo man hier auch nichts zwitschert. Aber ich habe so die dumpfe Hoffnung, dass hier weniger Hunde rumlaufen. Plus, der ist ein bisschen dichter an zu Hause. Zuständig für die Beseitigung sind stattdessen die nationalen Beschwerdestellen. Diese sind ihren nationalen Regularien, eigene Beschwerdeordnung und Verfahrensabläufe und dem nationalen Rechtsrahmen unterworfen und dürfen nur in diesem Rahmen tätig werden. Deshalb arbeiten nicht alle Hotlines nach dem gleichen Muster. In den Ländern, deren Hotlines die im Land angesiedelten ISPs direkt kontaktieren dürfen, verschwinden die illegalen Inhalte zumeist binnen weniger Stunden aus dem Netz. Dort, wo die ISPs ausdrücklich nicht direkt informiert werden, sondern lediglich über die Polizei, bleiben die Inhalte wesentlich länger stehen. Ja, und dann hat sich auch noch Hans-Peter Uhl von der christlich zensierenden Union in die Presse gekullert und vermeldet, aktuelle Berichte in der Presse bestätigen, was wir seit langem befürchtet haben. Der alleinige Verlass auf Löschversuche ist ineffektiv. Bei der Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet greifen singuläre Ansätze zu kurz. Deswegen müssen wir auf das Nebeneinander von Löschen und Sperren setzen. Dies in bestimmten
Wo war das? Um einen möglichst umfassenden Erfolg zu erzielen, der einseitige Verlass auf Löschversuche und die kategorische Ablehnung von Sperren, die es in bestimmten Kreisen gibt, ist kaum nachvollziehbar. Ideologie ist oft ein schlechter Ratgeber, bei diesem sensiblen Thema jedoch ganz besonders.
Ja, wie wäre es denn damit, die Ideologie, dass man alles wegzensieren muss, was einem irgendwie missfällt, ist vielleicht auch irgendwie suboptimal? Hallo? Na, also, ja. Hans-Peter Uhl. In der Vergangenheit durch besonders große Kompetenz aufgefallen. Blökt also rum, dass er Zensur will. Ja, christlich zensierende Union fällt mir da spontan ein. Da habe ich dann auch keine weiteren Fragen. Und dann gab es da auch noch eine Heise-Meldung. Blabla, der Ansatz löschen statt sperren funktioniert, erklärte Ego-Geschäftsführer Harald Sommer am Montag gegenüber Heise Online. Dieser Weg müsse entschieden und mit größtmöglichem Engagement auch auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden fortgeführt werden. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte dem Ego und seiner nationalen Beschwerdestelle bzw. dem internationalen Meldestellenverband INHOP vorgeworfen, schnelle Löscherfolge meist nur vorgegaukelt zu haben. So sei vor allem anderslautenden Ergebnisse eines Experiments aus dem vorigen Sommer der Öffentlichkeit vorenthalten worden. Wir haben im vergangenen Sommer 144 Fälle kinderpornografischer Inhalte geprüft und die strafrechtlich relevanten Beschwerden entweder direkt an die zuständigen Provider herangetragen oder eine INHOP-Partner-Hotline informiert. Klärt Sommer nun auf. Dabei sei festzustellen gewesen, dass die Host-Provider schnell reagiert und die gemeldeten Seiten vom Netz genommen haben. Entsprechende Reaktionszeiten habe man naturgemäß nur in den Fällen erfassen können, in denen wir selbst den Serviceanbieter benachrichtigt haben. Weiteres Resultat des Tests war laut Sommer, dass nicht alle INHOP-Mitglieder nach ein und demselben Muster arbeiteten. Deshalb sei es in manchen Fällen zu Verzögerungen bei den Zeiten bis zur Herunternahme gemeldeter Seiten gekommen. Allein von den 110 US-amerikanischen Seiten sei mehr als die Hälfte noch Monate später abrufbar gewesen. Na, oder anders ausgedrückt, USA ist also ein Schurkenstaat, in dem man nichts löschen kann. Nicht Indien, USA ist dieser Schurkenstaat. Gut zu wissen. Auch in Russland, Holland, Japan und Tschechien hätten Löschungen oft mehrere Wochen auf sich warten lassen. Beim Eco selbst sei von massiven Problemen rund um INHOP die Rede gewesen. Nur wenige Hotlines hätten die Arbeit getan, von der man gedacht habe, dass sie schon längst getan werde. Der deutsche Verband hat daraufhin nach Angaben Sommers Druck gemacht, um das Kernproblem der nicht erfolgenden Weiterleitung von Fundstellen an die konkreten Anbieter zu lösen. Man habe bei dem Hotline-Verbund und der ihn fördernden EU-Kommission darauf hingearbeitet, dass die Informationen der Provider über einschlägige Funde durch die jeweilige Hotline gemäß dem Notice in Takedown-Prinzip Pflicht wird, sofern das im jeweiligen Land rechtlich festzuschreiben sei. Eine entsprechende Vorschrift sähen die nächsten EU-Förderverträge für die Meldestellen jetzt vor. Darüber hinaus seien in Zusammenarbeit mit dem US-Justizministerium Kommunikationshürden mit amerikanischen Providern und der Cyber-Tipline abgebaut worden. Insgesamt sei nichts verheimlicht worden, vielmehr habe man aufgrund eigener Erkenntnisse förderliche Maßnahmen in die Wege geleitet. Hintergrund war die Debatte um das mittlerweile teils ausgesetzte Zensursula-Gesetz und die damit aufgekommene Frage, warum die inkriminierten Inhalte anders als etwa Phishing-Seiten im Ursprungsland scheinbar kaum zu löschen gewesen sein sollten. Dies sei für Eco schlicht nicht nachvollziehbar gewesen. Betont Sommer, zumal stattdessen von vielen Politikern eine Sperrung als einziges Mittel angesehen worden sei. Dabei seien Blockaden nicht effektiv oder nachhaltig. Mittlerweile habe sich die Zusammenarbeit vor allen Dingen mit den Partnern in den USA und in Russland stark verbessert. In der vergangenen Woche seien etwa 6 Fälle kinderpornografischen Materials bearbeitet worden, die in den Vereinigten Staaten vorgehalten gewesen seien. 4 davon waren binnen 2 Werktagen offline, 2 binnen einem. Na, also so von wegen, da kann man aber nicht löschen. Ja, das gilt nicht mehr. Geht weg. Wer das jetzt noch ein einziges Mal behauptet, möchte einfach nur noch mit Schwung in den Hintern getreten bekommen. 7 weitere Beschwerden über Kinderpornos auf russischen Servern seien nach einem Werktag bearbeitet und die Missbrauchsbilder gelöscht worden. Insgesamt sind bei der deutschen Meldestelle nach Eco-Angaben im ersten Halbjahr 38.679 Beschwerden eingegangen. Davon hätten sich 238 auf reale oder virtuelle kinderpornografische Darstellungen bezogen. 207 hätten sich als begründet herausgestellt. Wetten, dass die restlichen bei der BKA-Statistik auftauchen würden, die unbegründet waren? No. Von den 18 Fundstellen, die im Ausland gehostete Inhalte betrafen, waren 15 innerhalb einer Woche offline, 2 binnen 14 Tagen und eine danach. Wobei die Herunternahme in diesem Fall erst nach einer gewissen Zeitspanne kontrolliert worden sei. Dieser Erfolgstrend setzte sich bisher auch im zweiten Halbjahr 2010 fort. Insofern könne man auch die Tests der Kinderschutzorganisation Care Child und des AK Zensur nachvollziehen, wonach sich kinderpornografische Webseiten im Ausland relativ einfach aus dem Netz löschen ließen. Ja. Und dann gibt es da noch irgendwie eine Statistik. Außerdem weist Summer darauf hin, dass es vielleicht nicht gar so eine geniale Idee ist, nur nach genau 7 Tagen zu gucken. Er will häufiger gucken. Mir fällt ein, naja, also die Seiten, die noch nicht gelöscht sind, da können wir ja auch mal danach noch ein paar Mal gucken. Ich meine, eigentlich, wenn uns doch beim Zensursula-Gesetz versprochen würde, dass da immer eine tagesaktuelle Liste da ist, dann müsste das Bundeskriminelle Amt doch sowieso jeden Tag alle Seiten kontrollieren. Das kann doch auch so schwer nicht sein. Die schreibt man sich irgendwo in eine Liste rein und dann klickt man die Liste an und guckt sich die Seiten dahinter an. Und entweder da sind immer noch die bösen Inhalte zu sehen, dann sagt man, okay, die sind noch da, oder diese Inhalte sind nicht mehr zu sehen, dann sagt man, die sind nicht mehr da. Also, das BKA hat dann 262 Seiten statt 182 aus dem Vormonat gemeldet und leitet aber die Hinweise ja ohnehin nur an Polizeistellen. Und dann haben auch noch Bosbach und Uhl sich gemeldet. Bosbach sieht unsere Befürchtung bestätigt. Natürlich sei das Löschen die bessere Lösung, meinte der CDU-Politiker. Aber wenn nicht gelöscht werden kann, muss Sperren möglich sein. Wenn man so jemandem nicht den Mund verbieten kann, muss es möglich sein, ihn zu erschießen. Fällt mir spontan ein, ich weiß auch nicht. Blub, 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 blub. Auch für den innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Hans-Peter Uhl, CSU, ist der einseitige Verlass auf Löschversuche, den hatten wir eben schon. Ne? Also, ja. Das Justizministerium sagt also, wir wissen nur von den Inhoop-Zahlen. Die BKA-Zahlen, die letzten, die wir gesehen haben, war die in Anführungszeichen Studie, die ja dann rein zufällig in der Springer-Presse auftauchte. Ne? Aber ja, gab es am Dienstag. So, am Mittwoch gab es dann noch eine Meldung dazu, nämlich Löschen klappt, weil nämlich im vergangenen Monat 63% der entdeckten ausländischen Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten innerhalb einer Woche nach dem Hinweis der Ermittler verschwunden waren. Da gab es jetzt irgendwie 2 verschiedene Meldungen. Die eine sagt, 63 wären nicht offline, die andere sagt jetzt, 63 wären offline. Damit stehe ich dann nur noch da und sage, ich weiß nicht, was davon stimmt. Die Zahl sieht mir zu zufällig identisch aus, als dass das Zufall sein könnte. Von daher, ja, plus, dass es irgendwo gab es dann, ich glaube, es war sogar die Heise-Meldung, gab es die absoluten Zahlen, wo man dann doch ganz ordentliche Schwankungen sehen kann. Aber diese 63%, die hat Heise aus Regierungskreisen, war, glaube ich, irgendwie die Aussage. Wo hatten wir es denn? Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Ja, aus Regierungskreisen. Na, und das Justizministerium, das will Sperren statt. Hä? Das in Einklang mit der Koalitionsvereinbarung, besonders dem Ansatz Sperren statt Löschen von Kinderpornografie, die Stange hält. Da hat jemand aber falsch rum. Löschen statt Sperren. Lassen sich aufgrund der neuen Monatszahlen zwar noch keine echten Erfolgsaussagen für die Zukunft treffen, so würden sich darin auch erstmals die Ergebnisse der verstärkten Zusammenarbeit zwischen BKA und Inhoop, vor allem in den USA, widerspiegeln, weil das Bundeskriminelle Amt redet ja überhaupt erst seit letzten Monat mit den Beschwerdestellen, was dann allerspätestens die Frage aufwirft, was haben sie denn eigentlich die Zeit vorher gemacht? Wirklich in eine Flaschenpost geschnitzt und die dann irgendwo in einen Fluss geworfen und darauf gehofft, dass dann die Inhalte sich schon von alleine in Wohlgefallen auflösen? Oder was? Also, das würde mich wirklich mal interessieren. Aber ja. Nicht ganz glücklich ist das Justizministerium damit, dass sich BKA-Präsident Jörg Zierke seit 2 Jahren immer wieder vehement für Websperren im Kampf gegen Kinderpornografie einsetzt. Wünschenswert wäre es daher, auch die Statistiken der Provider, die deutlich höhere Erfolgsquoten bei der Herunternahme von Kinderpornos nach Hinweisen über Beschwerdestellen aufweisen, in die geplante Evaluierung des Löschansatzes im Rahmen der Teilaussetzung des umstrittenen Zugangserschwerungsgesetzes einfließen zu lassen. Die Untersuchung soll laut Koalitionsvertrag vor der Bundesregierung vorgenommen werden. Über das Datum zum Ablauf der Evaluationsfrist müssen sich allerdings jetzt noch SLS und de Maizière zusammentun. Man wundert sich. Eigentlich war da die Rede davon, dass 1 Jahr lang evaluiert werden sollte. Das eine Jahr, das ist eigentlich, also Koalitionsvertrag ist ja irgendwann September, Oktober, ich glaube Oktober unterschrieben worden. Aber begonnen hat das Bundeskriminelle Amt ja erst, nachdem das Zensursula-Gesetz dann von Hotte unterschrieben wurde, wofür der sich von mir immer noch einen virtuellen Tritt in den Hintern verdient hat. Also wenn er jetzt hier wäre, dann würde er den auch nicht nur virtuell bekommen können. Ja, aber begonnen hat das Ganze ja dann erst, nachdem das Gesetz in Kraft war. Vorher haben die ja keine Ahnung, was die vorher gemacht haben. Das würde mich ja mal bei Gelegenheit auch mal interessieren, was die da eigentlich die ganze Zeit veranstaltet haben. Immer nur auf ihren fetten Ärschen gesessen und gesagt haben, da ist böser Inhalt. Das ist aber böse. Wir können aber nichts tun. Na. Außerdem ist halt immer noch die Frage, warum zum Kuckuck das BKA sich trotz eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages nicht traut, die Provider selber anzuschreiben. Ich meine, man könnte ja auch einfach die Provider anschreiben und sagen, lieber Provider, wir haben die dumpfe Vermutung, dass da böse Dinge stehen könnten, die bei dir gehostet werden. Vielleicht möchtest du mal jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt, ob das dahin gehört oder ob man das nicht einfach löschen könnte. Na, ich meine, was das Bundeskriminelle Amt vielleicht am liebsten wollen würde, so frei nach dem Motto, das da ist böse, mach das weg, sonst. Das funktioniert im Ausland nicht, ja. 12.35 Uhr. Ja. So, Thailand liegt, habe ich bei Fefe gefunden. Ach, das ist da hinten, die Baustelle, ja. Thailand blockt mal WikiLeaks. Nicht, weil die irgendwas getan hätten oder so, nur so prophylaktisch, aus Sicherheitsgründen. Wissen schon. Wo mir dann auch noch über den Weg gelaufen ist, naja, also eigentlich ist in Thailand WikiLeaks schon immer mehr oder weniger stark gesperrt gewesen. So je nach Tagesperformance von den Filtern kam man halt mal einfacher oder weniger einfach auf die Seiten. Jetzt gibt es irgendwie eine Thai-Leaks-Webseite und die Meldung, die ist aus der Bangkok Post, aber außer der Bangkok Post gibt es irgendwie niemanden, der jetzt der Meinung ist, dass sich irgendwas aktuell geändert hätte. Von daher, aber ja. Gab es am Mittwoch die Fefe-Meldung. Dann ist die SPD gerade in eine Rentendebatte verschwunden, na, weil die SPD hat jetzt festgestellt, dass demnächst die Evaluierung von Rente mit 67 kommt, weil das ist zwar mal in ein Gesetz geschrieben worden, aber da steht auch irgendwie drin, naja, also ob dieses Gesetz jetzt so wirklich kommt, das wird in ein paar Jahren nochmal geprüft. So, und jetzt ist in ein paar Jahren und da ist der SPD aufgefallen, also insbesondere Sigi Popp, ist aufgefallen, dass Rente mit 67 in der Bevölkerung nicht so gern gesehen wird. Von daher, Und ja, also macht Sigi Popp jetzt Propaganda, dass man doch die Rente mit 67 jetzt dann doch nicht einführen sollte. Dann gab es angeblich irgendwie einen Kompromiss, dass das nochmal um so und so viele Jahre verschoben würde. Aber der Endtermin 2029 stehen bliebe, was dann einfach einen steileren Anstieg des Rentenalters in den Anfangsjahren nötig machen würde. Also im Wesentlichen ist der SPD aufgefallen, Rente mit 67 ist unbeliebt und es gibt auch irgendwie keine guten Begründungen, warum man das jetzt nur irgendwie so dringend bräuchte. Und außerdem ist der SPD aufgefallen, dass das S in ihrem Namen sich so mit so Sachen nicht so richtig gut verträgt. So, wenn man sich da allerdings anguckt, wir hatten die Rente mit 67 damals in dieses Gesetz geschnitzt. Naja, das war eine große Koalition. Und angefangen hat ein Arbeitsminister Müntefering. Der ist jetzt weg. In der Regierung saßen allerdings auch der Herr jetzt Fraktionsvorsitzende Steinmeier und der Herr damals Umweltminister Sigi Popp. Der jetzt, was macht Sigi Popp eigentlich jetzt gerade? SPD-Chef. Na, oder anders ausgedrückt, genau die Pfeifen, die sich jetzt kloppen, haben das damals abgenickt. Da frage ich mich doch, haben die irgendwelche wahrnehmungsverändernden Mittel genommen, dass sie sich jetzt kloppen können um was, was sie damals wollten? Oder wie funktioniert das bei denen? Aber ja. Am Montagabend ist mir der Röttgen-Kandidat in die Finger gefallen. Röttgen will jetzt in NRW als Landeschef kandidieren. Und das ist ja skandalös, ne? Weil eigentlich hat doch bisher immer nur einer kandidiert. Und der wurde dann mit 300% der abgegebenen Stimmen gewählt. Zu mir nur einfällt, also das letzte Mal, dass ich so eine Wahlergebnisse gesehen habe, das ist vor einer Maueröffnung auf der Ostseite einer Mauer gewesen. Ja, aber ja, also Röttgen behauptet jetzt, er könne auch den NRW-Landeschef machen. Aber man braucht ja irgendwie für Rüttgert einen Nachfolger. Ganz offensichtlich. Und Laschet wollte den eigentlich geben, aber jetzt will Röttgen da auch. So, und da können sie jetzt drüber kloppen, wer das jetzt nun machen darf oder nicht. Ja, sollen sie sich von mir aus kloppen. Dienstag ist mir dann BFFG zu Homo-Erbschaft in die Finger gefallen. Benachteiligung Homosexueller bei Erbschaften verfassungswidrig. Karlsruhe, die Benachteiligung homosexueller Lebenspartner gegenüber Ehepaaren ist bei der Erbschaftssteuer verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es sei mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz unvereinbar, homosexuelle Lebenspartner beim persönlichen Freibetrag und beim Steuersatz schlechter zu stellen. Das Verfassungsgericht gab den Verfassungsbeschwerden eines Mannes und einer Frau statt, deren jeweilige Lebenspartner 2001 und 2002 gestorben waren. Na, weil eingetragene Lebenspartner dürfen zwar die Pflichten einer Ehe erben, dürfen aber nicht die Rechte einer Ehe haben. Was ja dann schon irgendwie die Frage aufwirft, warum eigentlich nicht? Na, normalerweise heißt Ehe bzw. eingetragene Lebensgemeinschaft, dass man halt in Pflichten und Rechten miteinander zusammenstehen wollte. Und ja, gut, hat Karlsruhe halt entschieden, also nur eine Seite reicht nicht. Gestern ist mir dann bei Fefe noch in die Finger gefallen, das Pentagon räumt jetzt ein, doch Kontakt mit WikiLeaks gehabt zu haben. Ich verstehe ja immer nicht, wieso solche Leute erst lügen, das kommt dann doch irgendwann raus. Weil das Pentagon hatte ja behauptet, also hier in den War Diaries gar keinen Kontakt zu WikiLeaks gehabt zu haben. Und turns out, naja, die haben wohl irgendwie nur mit einem Anwalt geredet, der halt auf der anderen Seite irgendwie mit WikiLeaks-Leuten geredet hat. Ja, ich meine, dass sich von WikiLeaks niemand direkt bei der US-Regierung meldet, ist auch irgendwo logisch, wenn man sich dann so Aussagen von einigen Rechten aus der US-Politik-Ecke anguckt, so frei nach dem Motto, ja, abschießen. Nope. Dann hat Rheinland-Pfalz, die dortige Landesregierung, am Donnerstag in Mainz den Entwurf zur Novellierung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes verabschiedet. Da kommen so Dinge drin vor wie die Quellentelekommunikationsüberwachung und Online-Durchschnüffelung, also Landeswanze, und außerdem dürfen die dann auch Kommunikation unterbinden. Was sie nicht mehr dürfen, automatisierte Kfz-Kennzeichen-Scanning. Na, sie dürfen Kommunikation unterbinden, läuft dann auch in die Richtung, also so langsam wird's dreist. Das ist übrigens SPD-regiert, das Bundesland. Na, Problembäcke, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, das ganze Genöle von wegen, sie wären doch gegen dies und gegen jenes, das gilt nur dann nicht, wenn sie in der Opposition sind. Solange sie Regierung sind, wollen sie dieselben Überwachungsmaßnahmen wie die christlich zensierende Union. Ja, ich meine, dazu fällt mir dann nur ein, geht weg. Besser schnell. Dann hat BFFG sich auch nochmal mit rückwirkenden Steuergesetzen befasst und die kassiert. Die Richter erklärten die 1999 erfolgte Verlängerung der Spekulationsfrist bei privaten Grundstücksverkäufen als zum Teil verfassungswidrig. Das Gleiche gilt unter anderem auch für die Besteuerung von Abfindungen und ähnlichen Einkünften. Die Anwendungen der neuen Regelungen auf Fälle, die bereits vor der Gesetzesverkündung abgeschlossen waren, Verstoße gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, heißt es in den Beschlüssen. Da gab es nämlich irgendwie drei verschiedene Beschlüsse. Ja, in Karlsruhe scheint irgendwie gerade Gesetzeskassiersaison zu sein. Dann ist der Oberst Klein nach einem knappen Jahr frei, weil das Disziplinarverfahren, was man eigentlich gegen ihn bundeswehrintern hätte anstrengen wollen, das ist jetzt eingestellt. Wegen, weil dass er da die zwei Tanklaster bombardieren lassen hat, das wäre ja nicht nur von der Bundesanwaltschaft als kein Verstoß gegen irgendwelche Gesetze gesehen worden, sondern auch disziplinarisch, also so nach Bundeswehrregeln, hätte er sich korrekt verhalten. Die Vorermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen ergeben, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Ja, ich meine, dass da irgendwie mehr als 100 Menschen getötet oder verletzt worden sind, das ignorieren die einfach. Oder anders ausgedrückt, deutsche Militärs dürfen einfach so Leute bombardieren lassen. Das ist schon in Ordnung. Ist so die Botschaft, die da so für mich durchsickert. Und dazu fällt mir dann nur ein, ach, Mord ist in Deutschland also legal. Ja, ich meine, Westerbrülle hat ja auch schon verkündet, also wenn da unsere Soldaten da irgendwelche Terroristen erschießen, das geht ja auch in Ordnung. Ja, Herr Westerbrülle, Sie gelten übrigens ab sofort bei mir als Terrorist. Sollte irgendjemand Sie erschießen, ist das also in Ordnung, nach Ihren eigenen Aussagen. Ja. So. Und dann hätten wir mit 2 Minuten Überzug. Haha. Hätten wir es geschafft, in der Musikecke anzukommen. In der Musikecke versteckt sich diese Woche wieder die Mittelalterbox, die allerdings erst letzte Woche ich angefangen habe aufzumachen, weil ich letzte Woche in Seerhagen war und nicht nur in Seerhagen, sondern auch in Bergedorf dann am Sonntag. Und zumindest in Seerhagen ist mir so coole Musik in die Finger gefallen, dass ich gesagt habe, Mensch, da könnte man doch eigentlich diese Woche auch noch mal ein bisschen was von bringen. Und was es da jetzt gibt, ist ein Titel, den habe ich erst rausgefunden durch iTunes, dass der eigentlich mit Vornamen Equinox heißt, von Saltatio Mortis. Gibt es bestimmt auch, wenn ich den in iTunes finde, gibt es den auch günstig käuflich zu erwerben. Hier kriegt ihr die Live-Aufnahme, die von der Lautstärke von der Bühne aus nicht so optimal ist. Aber dafür kriegt man mal mit, wie das Publikum mitgeht. Was ich irgendwie ja auch ganz faszinierend finde. Da gewinnt das Stück für mich dann auch noch eine ganze Menge. Wenn er dann nur da vorne singen würde, das würde mir nicht reichen. Aber ja, ich habe mir jetzt auch schon ganz ernsthaft vorgenommen, in 2 Wochen in Öhendorf da zumindest die eine oder andere Veranstaltung von denen dann auch nochmal aufzunehmen. So, 3 Minuten ist jedenfalls Equinox lang, den ihr jetzt auf die Ohren kriegt. Und dann sage ich mal Sonne. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ach, guck mal, die Baustelle ist auch verlegt. Und in 10 Minuten könnte ein Bus kommen, aber in der Gegenrichtung. So, und genau, dann sage ich also viel Spaß mit der Musik. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn... Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, was danach kommt. Haha. Danach kommt Priols Regierungsumschlag, Rundumschlag aus Neues aus der Anstalt 36. Der Mann beißt und tritt gegen die Regierung und trifft damit nicht die Falschen, wenn ihr mich fragt. So, und genau, ich sage dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Sonne. Und viel Spaß mit Equinox von Samo. Und bis zum nächsten Mal, wenn dann eben nichts dazwischen kommt.
Thank you. Sie sollten Lena mitnehmen, vielleicht fänden Sie dann Gehör. Lena, da muss ich ja auch, da wundert mich, warum ich bei diesem schönen Trällerlied, warum ich da gleich wieder an unsere Kanzlerin denken muss. Aber so kommt mir unsere wildfremde, weltfremde Führungskraft mittlerweile auch vor. Kreist als hilfloser Satellit um ihr Volk, nur vor einem Angst haben. I will fall out into the night. Oh, Sie, unsere kluge Regierungsmoderatorin, unsere nüchterne Naturwissenschaftlerin, die alles vom Ende her denkt. So, jetzt sieht sie nicht mal mehr das Licht am Ende des Tunnels, jetzt sieht sie nur noch den Tunnel. Und allmählich, wo sie ihren letzten Widersacher noch ins höchste Staatsentsorgungsamt weggebissen hat, jetzt dämmert's ihr allmählich.
Ich bin jetzt ja ganz alleine da. Ich bin die Letzte. Muss ich das Licht auch noch selber ausmachen? Lalalala.
Und schon ist sie wieder beleidigt. Jetzt, wo auch noch ihre dauerbespeichelnden Hofberichtbestatter allmählich auf Distanz gehen. Bild und Welt jahrelang haben sie noch den kleinsten Rülpser von ihr zum Soufflé aufgeblasen. Was ist los? Hat Friede Springer die Backofentür zu früh aufgemacht? Hä? Und den Daumen zum Abschuss gesenkt, Rohr 1 bis 4 bewässern. Die Welt ruft zur Wahl von Joachim Gauck auf, Mündungsklappen öffnen. Die Bild am Sonntag macht auf mit Yes, we Gauck. Jetzt eiern sie hilflos rum, sie und ihre kongeniale Büroleiterin Beate Baumann, die beide zeitlebens nur eines im Sinn hatten, ein ganzes Volk zu kapern, um sich dafür zu rächen, dass beim Abiball niemand mit ihnen getanzt hat. Na, jetzt kommen sie dahin. Na, jetzt wird's eins, aber noch. Aber noch trösten sie sich in schwerer Seele. Hinterm Horizont geht's weiter, lalilala. Nicht wissend, dass es nur noch Deepwater Horizon ist, was auf sie lauert. Verzockt in der Einsamkeit. Es ist aber auch, erst geht Roland Koch von Bord, da sind die wirtschaftsgetreuen Sauer. Jetzt hat sie auch noch den letzten fähigen Kopf vergrault. Dann schmeißt ihre Erfindung Horst Köhler die Brocken hin und die Volksfrottee-Sandalen jammern über den Biedermeier-Verlust. Na, nicht der Köhle, das ist doch einer von uns. Das hat ihn nicht machen dürfen. Den hat die Merkel weggemobbt. Gut, es gibt Verluste, da darf man sagen, sie hinterlassen eine Lücke, die niemand spüren wird. Aber es ist schon. Aber die waren doch alle gerade gewählt. Wo führt das alles eigentlich hin? Koch war für 5 Jahre gewählt. Den hätte ich den Hessen noch weitere 4 Jahre gegönnt. Dafür, dass es so blöd war, ihm noch mal eine weitere Amtszeit überhaupt zu ermöglichen. Ja, aber wo soll das hingehen? Aber wo soll das enden, wenn jeder nach ein paar Wochen sagt, na, muss man vor jeder Wahl erstmal zum Kandidaten gehen und sagen, jetzt nur mal Interesse halber. Also, damit ich mir ein Bild machen kann, wie lange hätte sie denn vor, ungefähr zu bleiben? Und dann dieser Pathos in den Nachrufen. Koch, für was? Billigst ins Amt getrickst? Na dann gelogen, unvergessen sein perfides Unterfangen, Schwarzgeld der Union als jüdische Vermächtnisse zu deklarieren, um dann gemeinsam mit Manfred Kanter sämtliche Vorwürfe brutalst möglich vom Tisch zu wischen. Wir erklären die Treibjagd für beendet. Moment mal, Freunde. Habe ich mir gedacht, seit wann können Wildschweine aus dem Unterholz kommen und die Treibjagd für beendet erklären? Aber dann, ja, man. Und dann, wenn alles vorbei ist, erstmal wieder jammern, tränenreich, hat uns Roland Koch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wissen lassen, er war's ja eigentlich gar nicht. Er hat so drunter gelitten, es war ja die Partei, die ihn dahin getrieben hat. Die Union hat mir nie zur Nitroglycerin in die Hand gedrückt, ohne Gebrauchsanleitung. Und so, ja, fand ich auch bedauerlich eigentlich.